Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Georg Dietz, Journalist und Autor. Guten Tag, Herr Dietz.
Guten Tag.
Sind Sie mit dem Fahrrad hergeradelt?
Hierher nach Schöneberg?
Ja.
Nein, leider nicht.
Wieso kann man auch nach Schöneberg radeln, oder? Ist möglich.
Absolut. Ich habe so ein Dreirad, wo ich meine Kinder immer mit rumradel. Und aus Mitte ist es mit so einem etwas sperrigen Fahrrad relativ weit hier raus.
Aha, das heißt, Sie haben nur dieses Dreirad und nicht noch ein anderes, was so für schnellere Fahrten.
Doch, habe ich auch. Aber das habe ich heute früh nicht benutzt, weil mein kleiner Sohn sein Laufrad unbedingt mitnehmen wollte. Und das irgendwie in der Hand zu halten, ist irgendwie zu akrobatisch für mich.
Verstehe.
Manchmal.
War also nicht möglich, dann hoffe ich, Sie sind öffentlich gekommen.
Ich bin mit einem sogenannten Sharing, Carsharing, mit DriveNow gekommen, was natürlich ein Unsinn ist und auch zu individualistisch am Ende für ökologische verantwortliches
Fahren. Okay, aber immer noch besser als das eigene Auto wahrscheinlich.
Ja,
ne?
Ja.
Insofern, also wenn wir von Verkehrswende sprechen, die wir brauchen, das wird auch Thema in dieser Sendung sein, glaube ich, geht Carsharing schon in Ordnung. Der ADFC, der Deutsche Fahrradclub, stellt ja heute die fahrradfreundlichsten Städte vor. Daher meine Frage, man höre und staune, der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer vergibt dort einen Preis. Hätte man nicht gedacht, oder? Den sieht man immer nur im Auto.
Der berühmte Radfahrer Andreas Scheuer, der berühmte Umweltfreund. Ja, nein, das ist interessant.
Vielleicht wird da tatsächlich eine Wende eingeläutet. Das Thema in unserer jetzigen Mittagsstunde ist nicht so sehr das Fahrradfahren. Das wird dann Thema sein um 17 Uhr in Studio 9. Wir werden sprechen über das Wohnen in Europa und über den Brexit. Schön, dass Sie uns zuhören. Georg Dietz hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur, Journalist und Buchautor. Und Ihr jüngstes Buch, Herr Dietz, heißt Das andere Land, wie unsere Demokratie beschädigt wurde und was wir tun können, um sie zu reparieren. Im Herbst herausgekommen, wie gesagt, das ist so, dass es in der Demokratie um gesellschaftlichen Zusammenhalt geht. Der braucht ein paar Grundlagen. Und diese Grundlagen hängen doch auch davon ab, wie gut und günstig man in einem Land wohnt, oder? Jetzt habe ich den Bogen gespannt. Zum Wohnen ist doch eine demokratische Frage.
Absolut, ist wahrscheinlich die eine der zentralen demokratischen Fragen, wie Gerechtigkeit sich in der Gesellschaft zeigt und wie viel Zugang der Mensch zu einem der elementaren Güter hat, die Glück und Sicherheit versprechen.
Mhm. Und jetzt wird in Deutschland sehr, sehr heftig über die Zukunft des Wohnens gestritten. Seit am Wochenende in Berlin dieses Volksbegehren gestartet wurde, das die Enteignung von großen Immobilienkonzernen fordert. Robert Habeck von den Grünen hat sich weit aus dem Fenster gelehnt, als er gesagt hat, ja, Enteignungen könnten notfalls stattfinden, darüber müsse man nachdenken. Und jetzt stellt sich in Berlin, hat sich heute Vormittag vorgestellt, eine europäische Bürgerinitiative, housingforall.eu, also Wohnen für alle. Und diese Initiative sagt, Wohnen muss in ganz Europa für alle erschwinglich sein. Haben Sie schon unterschrieben?
Ich habe es mir vorhin mal angeschaut. Ich finde die ganze Diskussion extrem interessant, weil es tatsächlich so eines der zentralen, wie könnte man sagen, progressiven Politikelemente sein könnte, weil man so viel hinterfragen kann. Und das schien mir auch in der europäischen Initiative noch so einen Tick zu kurz zu kommen, dass es relativ an der Oberfläche eigentlich sich bewegt. Nicht, dass ich es nicht unterstützen würde, dass man sagt, man soll mehr Wohnungsbau fördern und vor allem man soll mehr staatlichen Wohnungsbau fördern, dass der Staat wieder zurückkommt in so eine Aufgabe, die er in den letzten 30, 40 Jahren immer weniger wahrgenommen hat, weil es eben ein gewisses neoliberales Übergewicht gab, was den Staat als träge und nicht marktfähig dargestellt hat. Also das ist ja auch der Hintergrund, auch ein Teil des Problems der Wohnungsnot ist, dass der Staat sich extrem zurückgezogen hat. Ich glaube, die Frage ist aber viel grundsätzlicher und dahingehend ist ja auch die Frage von Enteignung, die aber auch irgendwie falsch formuliert wird, weil sie dann irgendwie oder möglicherweise oft falsch formuliert wird, weil sie so aggressiv klingt und nicht eigentlich sozial gedacht ist, wie sie eigentlich wäre. Es ist ja auch nicht eine Enteignung gegen nichts. So, es ist ja keine, wie dann die CDU sagen würde, sozialistische Maßnahme.
Na, es würde Entschädigungssummen geben, aber das steht eben so im Grundgesetz. Also das ist so und dieser Paragraph ist ja auch noch gar nie angewandt worden und die Berliner Senatsverwaltung hat diese Summen, die dann gezahlt werden müssten, auf 30 bis 36 Milliarden Euro berechnet. Da ist natürlich die Frage, könnte man damit nicht dann Häuser bauen, schneller, als dass man jetzt diesen ganzen Prozess der Enteignung anstrengt.
Genau, das ist eine relativ interessante politische Diskussion, die man auch, finde ich, ohne jetzt die Härte führen müsste, die dann irgendwie von Seiten der Verteidiger des Status Quo kommen und sagen, ah, es ist ja wie in Kuba, es ist ja wie in der DDR. Aber mein Punkt war noch einen Schritt weiter und da hatte Thomas Fricke im Spiegel, bei Spiegel Online eine ganz interessante Kolumne geschrieben am Wochenende, wo es nochmal klar wurde, warum es zu diesen Mietexplosionen kommt. Und da geht es dezidiert um das rare Gut Boden. So, das kann man relativ klar marktwirtschaftlich beschreiben und dann ändert auch im Wohnungsbau nichts dran. Das ist ein interessanter Punkt. Und da geht es eigentlich, das wäre eine viel interessantere, grundsätzlichere Diskussion, finde ich, wo man eben sagen kann, Eigentum, nicht nur Eigentum verpflichtet, wie es im Grundgesetz steht, das ist ja auch dann im Grunde das der Hintergrund dieser Enteignungsdiskussion, sondern Eigentum anders definieren, Eigentum zeitlicher definieren, Erbbaurecht, dass man soziales Wohnen auch mit der Eigentumsfrage verknüpft und so. Und deswegen ist es, glaube ich, in einer Stadt wie Berlin und in anderen Großstädten so, dass sich, wie es in europäischen Großstädten auch so ist, in Barcelona, diese Gentrifizierungs- oder Gegner, also die Anti-Gentrifizierungsbewegung, die für sozialen Wohnbau sind, eigentlich als politische Kraft formieren sollten oder könnten, weil es tatsächlich so ein Segment von verschiedenen Themen ist, die hier zusammenkommen, also eine gerechte Marktwirtschaft, eine gerechte Form Wohnen und Wohneigentum bereitzustellen und eine andere Funktion des Staates.
Also wenn ich Sie recht verstehe, hätten Sie gerne Menschen auf der Straße, die sozusagen für mehr Gerechtigkeit in Sachen Wohnen kämpfen würden, aber nicht unbedingt für Enteignung der großen Wohnungsbaukonzerne.
Nee, so zugespitzt würde ich nicht sagen. Ich finde das schon einen richtigen Hebel. Ich sage bloß, das Problem geht eigentlich, oder die Lösung liegt radikaler.
Tiefer, ja.
Ja, radikaler würde ich sagen, was ja ein Wort ist, was schön ist und
gerne benutzt wird. Auch übrigens von Herrn Habeck.
Ja.
Ja. Aber jetzt nochmal diese europäische Bürgerinitiative betrachtet, Housing for All. Was muss denn passieren, damit das wirklich europaweit gedacht werden kann? Hier werden Forderungen aufgestellt, zum Beispiel sagt diese Bürgerinitiative, dass die Maastricht-Kriterien auf öffentliche Investitionen in Europa bei Wohnungen nicht mehr angewandt werden sollen. Kann das denn eine Forderung sein, die weiterhilft?
So ganz genau habe ich mir das auch nicht angeschaut. Ich glaube, das Interessante bei Städten und Europa ist eben, dass es die Möglichkeit gibt, das Nationalstaatliche zu überwinden. Also das wäre meine Hoffnung für so eine Initiative, dass man die Solidarität zwischen Städten herstellt und nicht diesen Umweg über den Nationalstaat gehen muss. Und das klingt jetzt so ein Maastricht-Kriterien, das klingt schon wieder so, als ob es im EU-Rahmen Reformen geben sollte. Das ist, glaube ich, relativ schwierig. Ich glaube, es ist eher interessant zu suchen, wie Städte letztlich zu Laboren des anderen Wirtschaftens, des anderen Denkens werden können und da zum Beispiel zwischen Barcelona und Berlin sich auszutauschen, auch was dann weitergehende Reformbestrebungen angeht, Datenhoheit und solche Sachen. Und das finde ich auf jeden Fall spannend. Und da ist auf jeden Fall Europa natürlich als jahrhundertealter urbaner Zivilisationsraum der richtige Referenzpunkt, dass man sagt, es ist eine viel größere Diskussion.
Und wir müssen uns gemeinsam darüber Gedanken machen. Der Grünen-Chef Robert Habeck, der hat sich sehr, sehr deutlich in der Wohnungsfrage positioniert, die zurzeit diskutiert wird, indem er gesagt hat, dass Enteignungen der großen Wohnungskonzerne notfalls möglich sein müssten, damit also mehr Wohnraum geschaffen werden kann. Die CDU hat darauf jetzt sehr, sehr klar reagiert. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak hat nämlich gemeint, man würde hier sehen, dass die Grünen eben nicht diese nette bürgerliche Partei seien, sondern dass sie auf alte sozialistische Rezepte setzen würden. Und daher sei jetzt klar, sollten die Grünen sozusagen auf diesem Wege weitergehen, dann könnte die CDU nicht mit den Grünen zusammenarbeiten in künftigen Koalitionen. Wie ernst, Herr Dietz, muss man solche Aussagen nehmen?
Ziemlich kann ich nicht wirklich sehr ernst nehmen, nach allem, was ich von ihm gehört habe, leider. Ich bin ja immer für Jugend in der Politik, aber das ist tatsächlich, finde ich, relativ substanzlos, was da kommt. Also weil es hat überhaupt nichts mit diesen alten Angstbildern zu tun. Hat der Kuba gesagt, der DDR gesagt, Sozialismus. Darum geht es überhaupt nicht. Ich glaube, es ist ein relativ, Robert Habeck ist sehr interessant. Der ist ein sehr instinktsicherer Politiker auf eine gewisse Weise. Man kann sagen, flexibel. Man kann auch weitergehend sagen. Ich glaube, er hat aber gemerkt, dass es ein Problem ist, dass die Grünen eben zu bürgerlich sind im Grunde. Also zu wenig Kanten haben für diese Zeit. Und diese Zeit stellt andere Fragen. Und diese Fragen sind zum Teil Fragen, die mit deutlich eher linken Antworten, glaube ich, zu beantworten sind.
Was ist links und was ist rechts?
Ja, also Eigentumsfragen sind
die einen Dinge. Es gibt ja noch eine andere Aussage, auf die Ziemiak jetzt auch Bezug genommen hat. Das sind die Sätze von Anton Hofreiter von den Grünen. Der sagt, es muss ein Verbot geben von Verbrennungsmotoren ab 2030. Und das, sagt Ziemiak wiederum, sei grundfalsch. Ja? Also insofern, ich weiß jetzt gar nicht, ob die Grünen sich da zu links zeigen. Ich meine, sie sagen ja eigentlich mehr Dinge, die viele Leute wahrscheinlich unterschreiben würden.
Das ist richtig, das ist richtig. Nein, es war nur meine Vermutung oder so meine, vielleicht auch nur meine Hoffnung, dass die Grünen nicht vergessen, dass es tatsächlich auch Wähler gibt, die tatsächlich Fragen von Eigentum oder Umverteilung relevant halten oder Fragen, die dann nach einer anderen Rolle des Staates sich richten. Also wo es darum geht, ist der Staat vielleicht mehr Unternehmer, ist der Staat mehr Akteur in der kommenden nahen Zukunft, weil die Probleme, die sich stellen, nicht mehr vom Markt gelöst werden sollen. Er wurde ja zitiert mit dem Satz, der Markt soll alles regeln, als die Frage, was für ein Markt, wie wird der Markt gestaltet? Das ist eine relativ kurz gefasste Antwort auf eine sehr komplexe Frage. Ich glaube auch, dass der Markt im Grunde oft ein guter Maßstab ist, um Dinge zu regeln, wenn er fair ist. Der Punkt irgendwie, der mich jetzt tatsächlich einfach auch stört an der Fixierung auf Ziemiak sagt, so, also nicht von Ihnen so, sondern irgendwie in dieser politischen Diskussion, dass es immer weiter verkürzt wird und immer kontraproduktiver ist. Es ist mir jetzt wirklich egal, ob die CDU mit den Grünen koalieren will oder kann. Es ist meiner Frau egal, es ist meinen Freunden egal, es ist irgendwie fast jedem egal. Nur das, Journalisten ist es nicht egal.
Ich weiß gar nicht, ob das so egal ist.
Tatsächlich egal im Sinne von, es hat keine
nicht so
manifeste
egal.
Wirkung, so, sondern es geht tatsächlich, finde ich, interessanterweise eher um Fragen, wie wollen wir denn leben?
Absolut. Und diese Fragen geht es und deswegen wollen wir ja diese Fragen im Parlament gestellt wissen und wollen sozusagen auch wissen, wer dann regiert und das dann umsetzt, was entschieden wird. Und wir hatten ja jetzt erlebt, dass es eben vielleicht eine Jamaika-Koalition gegeben hätte, als die neue Regierung sich ancheckte zu regieren. Dann hat das nicht funktioniert. Und wir gehen ja alle davon aus, dass das mit der großen Koalition beim nächsten Mal wahrscheinlich nicht nochmal klappt. Das heißt, dass schon so Koalitionsfragen durchaus wichtige werden.
Naja, aber das haben wir 2019. Also
Sie meinen, das ist zu früh?
Das ist zu früh einfach, ja. Es ist irgendwie eine Verengung auf diese Koalitionsfrage, die einfach die Möglichkeit nimmt. Und das hat man bei Martin Schulz ja auch gesehen, dass die Politik sich selbst dauernd beschneidet. Also Martin Schulz hatte irgendwie gute Ideen und wie der Spiegel das irgendwie Markus Feldenkirchen schön aufgeschrieben hat, der wurde einfach totberaten im Grunde. Und wenn man jetzt schon wieder anfängt, so dieses Hickhack, irgendwie Ideen klein zu machen, ich finde es tatsächlich einfach interessant, darüber nachzudenken, okay, es gibt eine breite Diskussion über Wohnen in Deutschland und es gibt eine breite Diskussion über Eigentum in Deutschland und wie könnte es anders funktionieren. Das ist, finde ich, Aufgabe der Politik eigentlich, das klingt so blöd, Aufgabe der Politik, ich würde mir eine Politik wünschen, die das aufnimmt und reflektiert und dieses zurückspielt zu den Wählern und die so ein bisschen geduldiger ist und ein bisschen das Tempo rausnimmt und irgendwie nicht dauernd so im Hyperventiliermodus eines, weiß ich gar nicht, 31-jährigen Generalsekretärs, der irgendwie so jetzt schaffen muss, Aufmerksamkeit zu erzeugen, was er schafft, irgendwie das zu verengen. So.
Okay, verstehe. Die Grünen hatten ja in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr gute Umfragewerte. Glauben Sie, dass das auf diesem Weg jetzt so weitergehen wird? Dass gerade diese Aussage von Habeck den Grünen helfen wird, diese Umfragewerte zu erhalten?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist die Kernklientel konsolidiert. Sowas.
Also aber viele andere sagen natürlich vielleicht, naja, aber was wir an den Grünen ja nicht mochten, ist diese Besserwisserei und dann, dass sie eine Verbotspartei seien, dass sie die Miesepeter der Nation seien und so. Also, dass sie so, ja, mit so Keulen arbeiten. Enteignung könnte ja auch als ein sehr starkes, keulenartiges Mittel wahrgenommen werden.
Ja, wenn man es so formuliert, dass es eine Keule ist. Also man muss es halt formulieren, so dass man sagt, es geht eigentlich darum, dass monopolistische Strukturen, wie sie sich im Wohnungsmarkt darstellen und spekulative Strukturen, wie sie die deutsche Wohnen betreibt, nicht gerechtigkeitsfördernd sind. Also so relativ einfach. Spekulation im Wohnungsmarkt sollte limitiert werden. So, das ist eine Sache, die man, und monopolistische Strukturen sollten auch vermieden werden. Das ist eine Sache, die man im Technologiesektor jetzt erkennt langsam mit Facebook und solchen monopolistischen Strukturen, die ganz andere Monopole sind. Aber im Wohnungsmarkt ist es anscheinend auch so, dass der Einzelne darunter leidet. Und so eine Diskussion, glaube ich, will
Habeck
nicht anstoßen. Ja.
Und was jetzt? Das fragen wir uns seit geraumer Zeit mit Blick auf Großbritannien und die EU, mit Blick auf den Brexit. Heute ist Dienstag und am Freitag könnte es passieren, das ist dann der Stichtag, 12. April, dann könnte Großbritannien mit einem harten Brexit aus der EU aussteigen. Hier zu Gast in dieser Stunde der Journalist Georg Dietz. Tja, ich weiß nicht, es soll nicht passieren. Theresa May ist jetzt in Berlin bei der Kanzlerin. Nachher wird sie weiterreisen nach Paris zu Emmanuel Macron. Wir hören aber kurz mal Angela Merkel, denn die sagt ja, sie will wirklich bis zuletzt verhandeln, um diesen harten Brexit abzuwenden.
Es muss uns gelingen Und ich vertraue auf das, was wir in Deutschland oft sagen. Ich habe gehört, das gibt es auch als Sprichwort hier. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Würden Sie das auch so sehen? Ist es noch möglich, so einen Weg zu finden, den harten Brexit abzuwenden?
Ich glaube, es ist einfach schon auch, abgesehen davon, schon wahnsinnig viel zerstört worden in der ganzen Brexit-Diskussion. Ich glaube, es gibt wieder eine Extension, also es gibt wieder eine Verlängerung des Prozederes. Das ist im Grunde eigentlich ein Schauspiel, was denen recht gibt, die für den Brexit waren, weil die Dysfunktionalität und die Kompromissfähigkeit der EU vorgeführt wird. Das Problem ist, dass das Ganze...
Sie meinen, die Kompromissfähigkeit der EU wird vorgeführt? Also das würden Sie
nein,
kritisch
also so,
sehen, dass
ich
die
nicht
EU
kritisch sehen,
kompromissfähig
sondern,
ist
nein,
an dieser so, Stelle?
Nein, im Grunde ist es so, dass die Art und Weise, wie das nach Brüssel zurückgespielt wird, nur deutlich macht, dass May im Grunde nicht weiß, was sie jetzt eigentlich will. Sie
ja,
sagt,
aber es liegt ja mehr an ihr als an Brüssel, würde
naja,
ich sagen.
Naja, das stimmt schon. Aber bei Brüssel könnte ja auch relativ klar sagen, das geht so auch nicht mehr. So, also es gibt ja auch keinen... Ja,
ich weiß nicht, ob das im Interesse der Europäischen Union wäre.
Ja, ich weiß mittlerweile auch nicht mehr, ob im Interesse der Europäischen Union ist, vorzuführen, dass man sich so komplett, wie soll ich sagen, in die... usurpieren lässt von, also der Brexit ist ja, wird immer als demokratische
Entscheidung
des Volkes irgendwie dargestellt. Das ist aber ja evidenterweise nicht der Fall. Es wurde von David Cameron als ein Move irgendwie initiiert, um seine Karriere, zu fördern. Und es wurde irgendwie evidenterweise von massiven Unterstützungen und Lügen
gut, aber das Volk hat entschieden und so ist die Entscheidung ausgefallen. Wenn Sie jetzt sagen, die EU darf nicht Geisel der britischen Entscheidungsunfähigkeit werden, wenn ich Sie so recht verstehe, dann sind Sie einer Meinung mit Emmanuel Macron in Paris, der ja was Ähnliches gesagt hat.
Ja, bin ich das.
Sind Sie? Ja.
Ja,
also
Angela Merkel
sieht das eben anders. Sie sagt, so können wir sozusagen nicht diskutieren, sondern wir müssen Wege finden. Wir müssen schauen, dass wir aus dem Dilemma gut rauskommen, sowohl die Briten wie auch die EU. Und wir haben heute früh in Studio 9 hier in Deutschlandfunk Kultur mit einem Konfliktforscher gesprochen, mit Friedrich Glasel. Der hat vermittelt zum Beispiel im Nordirland-Konflikt, auch in Sri Lanka. Und der hat uns nochmal beschrieben, was denn in so einer Konfliktsituation, in der man jetzt auch steckt, in Großbritannien passiert.
Das Denken engt sich ein, wird fixiert, die Wirklichkeit geht verloren. Es wird alles polarisiert, man sieht nur die Extreme. Und meine Erfahrung, gerade weil ich auch in Friedensprozessen immer wieder tätig war, es ist so, dass durch das, was der Stress im Menschen produziert, eigentlich die Sicht auf immer noch mögliche Zwischenpositionen zwischen den polarisierten Extremen immer noch da sind.
Also die sind noch da, diese Positionen, die werden aber nicht mehr gesehen, weil der Stress so groß ist, dass man den Blick so sehr verengt. Das finde ich einen interessanten Gedanken. Die Frage ist natürlich, wie könnte man den Stress für einen Moment reduzieren oder auch für eine längere Zeit, um dann wieder klarer zu sehen. Insofern könnte eine Verlängerung insgesamt des Prozesses von Seiten auch der EU dann zugegeben doch durchaus eine Lösung sein.
Ja, das Zitat macht natürlich Sinn, auch wenn man es nicht direkt übertragen kann, das irgendwie persönlichen Stress auf gesellschaftlichen Stress. Aber ich glaube, mein Problem ist eher, dass die Frage überdeckt, wie reformbedürftig auch die EU ist. Also diese Frage stellt sich jetzt nicht, das weiß ich, in dieser Brexit-Diskussion. Andererseits ist Brexit genau die Frage gewesen eigentlich, die auch Brüssel beschäftigen könnte. Wenn es so ein massives Unbehagen gibt, was heißt das denn dann für die Funktionsweise dieser Institution, die man auch als tatsächlich illiberal ja beschreiben kann, weil es bestimmte demokratische Grundprozesse gibt, die dort nicht gegeben sind. Es gibt keine gewählte Regierung, es gibt keinen Haushalt, der irgendwie abgestimmt werden kann im Parlament. Also es gibt so bestimmte grundsätzliche demokratische Praktiken nicht. Und das ist eine Diskussion, die eben tatsächlich verengt wird auf harter Brexit oder nicht harter Brexit, was ja auch der harte Brexit ist ja nicht das, wovon wir geträumt haben.
Na, überhaupt gar nicht.
Also so, und da ist man jetzt dann so, ist man so schon froh über einen harten Brexit. Nee, eigentlich müsste es ein echtes Reboot geben und zu sagen, irgendwie, man muss versuchen, dieses Europa neu zu denken.
Mhm. Europa neu zu denken, nochmal zurück den Blick nach Großbritannien gewandt. Friedrich Glasel, der Konfliktforscher, hat gesagt, also eben zum Beispiel Nordirland habe ich mit vermitteln können und nach langer, langer Verhandlung gab es dann eben das Karfreitagsabkommen. Also wir sind ja zu einem Abkommen gekommen, insofern kann das hier in Großbritannien dann auch der Fall sein und auch mit der EU. Vielleicht ist der Leidensdruck noch nicht groß genug, sowohl in Großbritannien wie auch zwischen Großbritannien und EU.
Das kann gut sein. Vielleicht ist es auch einfach wirklich.
Weil wir es noch gar nicht wirklich spüren.
Ich glaube, Ich meine, Nordirland ist auch ein gutes Beispiel. An Nordirland scheitert ja auch Brexit im Grunde. Also an dem Frieden von Nordirland. Und das ist ja irgendwie schon auch interessant zu versuchen zu verstehen. Natürlich gibt es eine große Erfolgsgeschichte, die eine Friedensgeschichte des Europas. Und das Symbol ist dafür auch Nordirland, dass es einen gemeinsamen Friedensprozess gab. Der ganze Aberwitz des Brexit liegt in dieser Frage. Und ob der Leidensdruck, ja, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, ob Theresa May leidensfähig ist. Also so wirkt sie mir nicht. Also die wirkt so roboterhaft, wie sie da vor ein paar Monaten diese Tanzbewegung gemacht hat. So wirkt sie auch von innen her. Also deswegen. Und die ganzen Clowns im Parlament, diese Boris Johnson-hafte, das ist, I don't know.
Der Tag mit Georg Dietz, Journalist und Buchautor. Und insofern erübrigt sich fast die Frage, die ich jetzt stellen will. Schreiben Sie manchmal noch gerne mit der Hand? Bestimmt.
Ja, es ist schon so diese Nostalgie, dass man denkt, wenn man was Wichtiges schreibt, einen Brief an die Frau oder irgendwie eine Widmung ins Buch oder so.
Ja, oder einen Kondolenzbrief an jemanden.
Ein Kondolenzbrief, genau, den würde ich schon mit der Hand schreiben. Und ich wollte irgendwie auch jetzt schon eine ganze Weile wieder einen Füller kaufen, weil ich eigentlich immer ein großer, obwohl ich Linkshänder bin und natürlich eigentlich technisch dem Füller schreiben irgendwie eine große Herausforderung in meiner Schule gewesen, weil es immer... Alles immer verschmiert.
Ich verstehe.
Wenn man von links schreibt.
Aber so wie Sie jetzt sprechen, habe ich den Eindruck, so viel schreiben Sie gar nicht mehr mit der Hand.
Ach.
Nee?
Ich bin wahrscheinlich eine Ausnahme. Wahrscheinlich schreiben Sie sehr viel mit der Hand noch.
Na, ehrlich gesagt, ich mag es ganz gern. Ich mag tatsächlich, wenn sich der Kugelschreiber so auf dem Papier bewegt und so, ist ein ganz gutes Gefühl. Ja, ich schreibe ganz gerne mit der Hand. Aber warum sprechen wir drüber? Heute ist eine Studie vorgestellt worden des Verbands Bildung und Erziehung. Und in dieser Studie heißt es, dass über ein Drittel, nämlich 37% der Kinder an Grundschulen Probleme damit haben, eine lesbare und flüssige Handschrift zu entwickeln. Kein Wunder, denkt man, denn die können natürlich schnell tippen, aber weniger schnell mit der Hand schreiben, oder? Das mag der Grund sein.
Das mag der Grund sein, ja. Ich finde Handschrift schon ein interessantes Thema. Ich habe auch eine wahnsinnige Sauklaue, wie man wahrscheinlich früher gesagt hat. Ich weiß nicht, ob man es immer noch sagt.
Ich glaube, das darf man sagen.
Ja, und hatte auch einen Lehrer, der hieß Herr Hell. Und der hat dann immer, wenn man an der Tafel stand und irgendwie, speziell mein R war, glaube ich, immer extrem nicht erkennbar. Und der war auch Sportlehrer, der hat dann nicht im Deutschunterricht geworfen mit Dingen, aber er hat im Sportunterricht manchmal mit Basketbällen und Schlüsselbunden auf Schüler geworfen. Und so war es schon seine Grundeinstellung. Das heißt, meine Assoziation, wenn es um Rechtschreibung oder wenn es um Handschrift geht, ist eher eben dieses autoritäre Gebaren von Lehrern. Der Punkt ist wahrscheinlich ein anderer, also dass man sich mehr, weiß ich nicht, ich erkenne mich auch in meiner gegenwärtigen Handschrift nicht so.
Das ist interessant. Ich habe gerade noch mal eine Graphologin gelesen, also ein Interview mit ihr, die sagte, Handschrift ist Hirnschrift. Und es ist eben insofern ganz wichtig, mit der Hand zu schreiben, weil wir dadurch das, was wir mit der Hand schreiben, im Gehirn verankern.
Das ist sicher so. Ich sehe es bei meinen Kindern wiederum, dass sie Musik machen und dass das irgendwie, was ich nicht gemacht habe, dass das natürlich eine extreme Übung ist fürs Gehirn, diese kognitiven Fähigkeiten. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob es eben Alternativen gibt, also so, weil es wird keinen Weg zurück klar zur Handschrift geben, denke ich mal. Aber es ist ein interessanter Punkt natürlich für Pädagogen zu versuchen zu verstehen, entweder was da verloren gehen könnte oder wie sich es verschiebt oder wie man es ausgleichen könnte.
Wie hoch darf die Schadstoffbelastung in der Luft sein? Sind die Grenzwerte angemessen? Darüber haben wir heftig diskutiert im Januar. Da kam ein Positionspapier der Lungenärzte heraus, das uns ja zu vielen Diskussionen angeregt hat. Ein Papier, das die gesundheitlichen Gefahren durch Stickoxide und durch Feinstaub erstmal in Frage gestellt hat, dass die Grenzwerte in Frage gestellt hat. Später wurde dann klar, dass sich diese Lungenärzte verrechnet hatten. Heute hat die Nationale Wissenschaftsakademie Leopoldina ihre Stellungnahme veröffentlicht in dieser Debatte, auf Wunsch auch der Bundesregierung. Und ein wichtiges Ergebnis formuliert hier Manfred Hennecke von der Wissenschaftsakademie Leopoldina eben.
Die Arbeitsgruppe hat festgestellt, dass ausweislich aller vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchungen eine einfache Grenzziehung zwischen gefährlich und ungefährlich in der Umgebungsluft nicht möglich ist, weder für Stickstoffdioxid noch für Feinstaub. Auf diese Weise kann man also nicht zu einem wissenschaftlich gesicherten Grenzwert kommen. Deswegen muss die Politik nach dem Vorsorgeprinzip die Grenzwerte festsetzen.
Also es geht hier um das Vorsorgeprinzip und man kann im Grunde keinen Grenzwert ganz exakt festsetzen. Wundert Sie das, Herr Dietz?
Nee, ist ja nachvollziehbar, dass es nicht ab einem Punkt plötzlich gefährlich ist, sondern dass sich das anhäuft und dass sich das eben über Jahre auch und eben verschlimmert, wenn man in Städten mit schmutziger Luft lebt.
Aber das heißt eben, die Grenzwerte müssen so gefasst sein, dass auf keinen Fall Gesundheitsgefahren bestehen, oder?
Ja, klar.
Das wäre sozusagen das Vorsorgeprinzip. Die Leopoldina sagt außerdem, wir brauchen eine Strategie, wie man also weitergeht in Zukunft. Martin Lohse, Vizepräsident der Arbeitsgruppe in der Leopoldina zum Thema Diesel.
Weil dieses Problem also ein breiter gefächertes ist, glauben wir, dass wir in Deutschland eine bundesweite und ressortübergreifende Strategie zur Luftreinhaltung brauchen und würden das der Bundesregierung empfehlen. Das Problem ist ein langfristiges, die Schadstoffe herunterzubekommen.
Ja, das wissen wir letztendlich auch. Also braucht man diese Strategie, eine Verkehrswende. Wie wird die aussehen?
Na, das Problem ist natürlich, dass die Bundesregierung und auch die Landesregierung extrem autofreundliche Politik machen und gemacht haben. Und zwar mit Konzernen, die evidenterweise betrogen haben und gelogen haben. Das macht schon mal die Ausgangsposition relativ schwierig, glaube ich, weil verkehrspolitische Wende ja eben extrem bedeuten würde, dass man vom Individualverkehr wegkommt und dass man letztlich vom Auto, was ja auch nachvollziehbar ist in den Zeiten von Fridays for Future und am Ende des Petroleum-Jahrhunderts, dass man diese Form von Verkehr in Frage stellt und sich andere Formen, da kommen wir wieder zum Thema zurück, von kommunalerer Verkehrsstruktur oder öffentlichem Nahverkehr oder mehr Fahrrad vorstellen könnte.
Ganz, dass man letztlich zum
die Städte
Anfang,
anders denkt. Ja.
Ja, der Sendung haben wir schon mal über das Fahrradfahren gesprochen, weil Andreas Scheuer, Verkehrsminister, eben heute einen Preis vergibt für die fahrradfreundlichste Stadt in Deutschland. Er verleiht den Preis zum ersten Mal. Wenn man sich vorstellt, dass er als Minister in Zukunft auch mit dem Radl durch Berlin fährt, könnte das ja ein Zeichen setzen.
Ich will ja nicht kompliziert sein, aber die Sachen sind natürlich irgendwie schon, hängen halt miteinander zusammen. Und verkehrspolitische Wende, da hätte Scheuer hin oder her, heißt ja eigentlich auch, dass man irgendwie darüber nachdenken muss, eben wie wohnt man, wo arbeitet man, wie lang sind die Wege zur Arbeit, kann man es vermeiden, manche Wege zur Arbeit, kann man eben Strukturen bauen, dass die Leute wenigstens mit dem Rad zum öffentlichen Nahverkehr fahren, selbst wenn sie Pendler sind, kann man auf dem Land anders wohnen und arbeiten, leben. Also das heißt, das finde ich jetzt interessant an diesen gegenwärtigen Diskussionen, die eben nicht klar links und rechts einzuordnen sind, sondern eben die Lebenswelt der Leute betreffen. Und deswegen macht es es auch so schwer für die Parteien darauf zu reagieren, glaube ich. Und deswegen spüren das die Bürger auch und gehen halt jetzt mehr und mehr auf die Straße, weil sie das Gefühl haben, es geht doch eigentlich gar nicht so sehr um Macht, um ideologische Kämpfe hier, sondern es geht darum, wie können wir hier zusammen leben und überleben.
Stichwort ideologische Kämpfe. Es gab ja sozusagen die Debatte hauptsächlich über Stickstoffdioxid. Und da sagt die Leopoldina eben jetzt, das sei nicht zielführend, diese Debatte so zu verengen, denn Feinstaub sei deutlich schädlicher für die Gesundheit. Feinstaub kann unter anderem Atemwegserkrankungen zur Folge haben, Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also was wir auch hier sehen ist, es geht eigentlich Stickstoffdioxid oder Feinstaub, es geht um einfach diese Belastung in der Luft und der müssen wir Herr werden.
Ja, wobei ich jetzt eben gerade noch mal dreimal diese Meldung gelesen habe, die Kollegin netterweise reingegeben hat. Und eben, weil ich da auch kein Experte bin, also Stickstoffdioxid führt zu Feinstaub, steht da drin. Das heißt, ich glaube, der Punkt ist nur, dass, und das ist eben eine interessante Frage von medialer dann Wahrnehmung, ist es Stickstoffdioxid oder Feinstaub oder ist Stickstoffdioxid eine Bestandteil von Feinstaubbelastungen? Und diese Dieseldiskussion ist laut der Wissenschaftler Leopoldina nicht zielführend, was auch immer dann zielführend heißt, weil sie einen größeren Ansatz haben. Sie sagen, kleinteilige Verbotsvorhaben
helfen nicht, sagen sie.
So. Und das heißt aber nicht, dass Diesel gut ist. Also so, die Dieselreligion in diesem Land.
Das natürlich, das sagt das nicht. Aber sie sagen eben, also Stickstoffdioxid ist im Gerede, wenn es um Diesel geht und allein nur darauf zu gucken und diese Debatte so zu verengen, das macht
ja,
eben keinen
Sinn.
Ja,
das ist ja auch sinnvoll. Das ist ja, dass man es ganzheitlicher und umfassender denkt.
Wir haben jetzt über die Themen dieses Tages gesprochen. Aber ein Buch, das Sie geschrieben haben, das hat mich in der Vorbereitung doch noch beschäftigt. Sie haben über den Tod Ihrer Mutter geschrieben. Und ein Buch, das wirklich vom Sterben erzählt, ist das ein Buch, das Sie schreiben mussten?
Das musste ich schreiben für meine Tochter vor allem, die 6 Wochen nachdem meine Mutter gestorben ist, geboren wurde. Und ich wollte ihr im Grunde, es ist ein Buch übers Sterben, aber es ist auch ein Buch übers Leben, weil die Beschreibung, wie meine Mutter gestorben ist und was sie dort vermittelt hat, gelernt hat und was sie gezeigt hat, eben sehr stark deutlich machte, was für eine starke Person sie im Leben eigentlich war. Und ich habe das erst im Abschied so richtig
wahrgenommen,
ja.
Wenn man, ich sage jetzt mal ein bisschen philosophisch, den Tod vor Augen hat, vielleicht kämpft man dann sehr stark für das gute Leben.
Ja, ja, also zumindest das gute Leben der nächsten Generation, was ja vielleicht auch ein Motto unserer Stunde hier war. Ja.
Danke, dass Sie hier waren, Georg Dietz, Journalist.